Also ich habe den Eindruck, dass ich zu einer Zeit nach Berlin gekommen bin, wo Berlin zwar immer noch von diesem Image lebt, irgendwie so offen zu sein für alles. Man kann ja alles verwirklichen. Aber es ist eigentlich nicht mehr so richtig die Stadt dafür. Also gerade so im künstlerischen Bereich. Es gibt ja kaum noch irgendwie Leerstand, wo Leute sich irgendwie ausprobieren können, wo einfach ein Projekt entsteht, weil da irgendwie dieser Ladenraum irgendwie leer ist und das wird halt entdeckt und dann kann da ganz viel ausprobiert werden. Also in Bezug auf so Kultur habe ich das Gefühl, Berlin lebt zwar noch davon, aber das gibt es irgendwie eigentlich nicht mehr so richtig.
Mauerecho. Ost trifft West.
Der Nachwende-Kinder-Talk.
Weil der Zusammenhalt keine Mauer kennt.
Brücken bauen statt Grenzen denken.
Der Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung.
Mit Dennis Schiponda
und Marie Eisenmann.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West. Diese Woche im Nachwende-Kinder-Talk der Taz-Panther-Stiftung. Ein herzlich willkommen aus dem Urlaub zurück an meine Co-Moderatorin Marie Eisenmann. Hallo.
Hallo. Ja, und auch an dich, Schippi. Herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub.
Hallo und hoffentlich auch an alle anderen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Urlaub und konntet die Zeit richtig gut genießen. Ja, dann kommen wir doch gleich zur Review der Woche. Es ging ja auch letzte Woche bei uns zum Thema Urlaub. Wie hast du den Urlaub gemacht? Wie war denn dein Urlaub?
Mein Urlaub war richtig, richtig schön. Ich war im Süden der Toskana in Italien. Und es war so ein richtig klassischer Urlaub mit sehr viel rumliegen und lesen und nicht so viel machen und dann so ein bisschen in den Tag reinleben. Und es war auch eine richtig, richtig schöne Gegend, weil es da überraschenderweise nicht besonders touristisch war, was ich sehr angenehm fand. Und ja, das war irgendwie so das erste Mal so richtig klassischer Urlaub, seitdem ich, glaube ich, ausgezogen bin bei meinen Eltern und mit meinen Eltern keinen Urlaub mehr mache. So richtig der Grown-up-Urlaub irgendwie. Ja, und wie war es bei dir?
Ja, ich dachte mir, bevor Putin hier nochmal richtig ausrastet, gucke ich mir nochmal das Baltikum an. Ich bin ja auch zur Hälfte Pole, bin da nach Warschau gereist und fahre von da aus nochmal nach Vilnius. Und ich mag ja diese 40 Grad fast da im Süden auch nicht. War interessant, weil ich wieder gesehen habe, Nazis gibt's überall. Und nämlich auf die Fresse bekommen von so einem Nazi in Warschau. Und da würde ich einfach sagen, tatsächlich in Polen war es so ein weit jetzt ein einzelner Nazi und das kann dir überall passieren. Muss aber sagen, in Litauen hatte ich so ein anderes Gefühl. Da hatte ich so ein Gefühl von generell nicht, naja, so akzeptiert sein. Man kriegt ja diese Mikroimpression viel doller mit. Ich wurde dann in Restaurants teilweise so ewig nicht bedient und so, musste dreimal nachfragen, obwohl es bei dem gleichen Restaurant den Tag davor nochmal ganz anders war. Also mit einer Dänin saß ich da und da war das eine komplett andere Sache. Das finde ich ein bisschen strange. Und ich merke auch so Queer Rights. So, wir sind ja immer noch am Ende der CSD-Season so. Und Queer Rights sind was ganz anderes im Osten Europas zum Beispiel als hier. Und man fühlt sich da einfach nicht so frei. Und man merkt halt, wie viel wir in Deutschland doch auch geschafft haben. Und wie doll wir dafür kämpfen müssen, dass es auch so bleibt und sich nicht zurückdreht. Aber ich fand die Natur wunderschön. Warschau hat mich mega geflasht. Also ich fand sie more young and vibrant als Berlin tatsächlich, wenn man so erstmal aussteigt. Es ist irgendwie sauber, die Stadt funktioniert. Man hat das Alte, das Neue, das Renovierte, das Gentrifizierte, das alles mit dabei. Das ist immer mega sweet.
Hast du das bei anderen Reisen anders erlebt? Also hast du da einen großen Unterschied gemerkt jetzt auf der Reise nach Osteuropa?
Doch schon, das muss man schon sagen. Also wenn du so zum Beispiel überlegst, dass auf dem Balkan gibt's auch genug Rassismus, so, aber du merkst, dass du erstmal als Mensch trotzdem angenommen bist, so. Vielleicht ist es auch eine höhere Abhängigkeit, ne? Also, weil wenn du jetzt in Bosnien bist, das sind ja schon auch sehr arme Länder, dass die den Tourismus halt sozusagen brauchen. Aber ich finde, es ist eine andere Art, auf Menschen zuzugehen. Also ich habe da jetzt nicht bewusst irgendwie Rassismus wahrgenommen und ich habe da, glaube ich, schon ein feines Gespür für. Und ich finde, ich kenne das ja auch aus meiner Familie von früher und sowas alles, da hat sich schon vieles geändert. Es hat sich auch in Polen schon vieles zum Positives geändert. In Litauen kann ich es halt nicht sagen, das war meine erste Erfahrung damit. Aber mal schauen. Es geht ja eigentlich um den Review zur Folge letzte Woche. Und da würde ich sagen, Leute, hört einfach mal rein. Es war super spannend, werden Andreas Rüttenauer und Simone Schmollack da. Zwei Taz-RedakteurInnen, die uns aus ihren Urlaubserfahrungen aus der DDR und der BRD damals erzählt haben. Und für mich war einfach eigentlich das Krasseste, dass man so sieht, Urlaub war ja eine der wenigen Möglichkeiten, dass sich Ostdeutsche und Westdeutsche tatsächlich treffen konnten, also zum Beispiel am Balaton oder am Goldstrand. Und Andreas und Simone haben so Geschichten erzählt von Westdeutschen, die mit dem Geld gewedelt haben sozusagen, die ihre Freiheit hatten. Andreas hat erzählt von älteren Herren, die dann erzählt haben, wie man so ostdeutsche Frauen rumkriegt, so immer schön so mit Mausi einladen und so, was ihm sehr unangenehm war. Und Simone hat auch erzählt, wie sie das von der anderen Seite wahrgenommen hat, auch als sie mit ihren Eltern im Urlaub waren, weil man konnte ja in der DDR immer nur so einen ganz kleinen Amount an Geld sozusagen umwechseln. Und danach hast du so Marken bekommen, wie so Bezahlkarte heute für Asylsuchende. Und damit bist du ja null frei. Du warst nicht beim Urlaub frei und musstest dann so bei diesem Hotel bleiben. Man konnte nicht weit weg, man konnte ja auch nicht viel anfangen. War natürlich auch so gewollt wahrscheinlich vom Staat, damit man nicht irgendwie abhauen kann, wenn man nicht genug Geld hat und sowas alles. Aber das fand ich schon krass, das zu hören und die auch, aber auch viele schöne Geschichten. Also ne, man sieht halt auch, was einen da trennt, aber auch, wie sie zum Beispiel heute sagen, sind beides absolute Camper. Sie lieben Camping, sie lieben die Natur. Es ist so, ist ja auch so ein sehr deutsches Ding, glaube ich, auch Campen. Und das ist irgendwie wieder schön, wie sich dann über die Jahre auch so eine Urlaubsethik rausgearbeitet hat von, wenn man nicht muss, dann fliegt man nicht, sondern nimmt lieber den Zug. Man muss auch nicht immer so weit weg und so. Da hat man auch wieder gesehen, wie, ne, auch so im Urlaubsdenken Sachen zusammengegangen sind.
Ja, ich fand auch, aber auch total spannend. Da ging es ja auch an manchen Stellen im Podcast auch, wie es so generationelle Unterschiede einfach gibt beim Reisen. Also, dass die beiden mit einer ganz, also auch im Westen, auch Andreas Rüttenauer natürlich mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit, was Reisen angeht, aufgewachsen ist als wir heute. Dadurch, dass sowas wie Flugreisen viel zugänglicher ist, dass man durch das Internet irgendwie auch Reisen total schnell buchen kann und so Reisen, glaube ich, viel einfacher geworden ist und junge Leute viel, viel früher an viel, viel weiter, an viel mehr Orte weiter weg quasi reisen, als das vielleicht früher der Fall war. Und wie sich da auch so, ja, so ein Konsumverhalten des Reisens vielleicht auch eingestellt hat in unseren Generationen, das fand ich beim drüber nachdenken auch nochmal total spannend.
Auch diese Selbstverständlichkeit von Essen und, ne, also italienisches Essen war so in den 60ern noch so exotisches Essen und jetzt kriegen wir das ja überall. So, ne? Und wenn die nach Italien gegangen sind, dann war das ja irgendwie voll krass was Besonderes. Und heute ist ja schon so, ja, man kann das schon auch mit deutschen, italienischen Restaurants kompären und so. Das finde ich schon auch interessant, was sich da so verändert hat in einem allgemeinen Konsum, ne, was irgendwie so möglich geworden ist. Okay, aber dann gehen wir mal raus aus unserer ersten Kategorie, der Review, und starten direkt in die zweite Kategorie Let's Talk About It. Und da machst du diese Woche den Anfang, Marie. Was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
Ich würde diese Woche gerne über einen Fall sprechen, der in Deutschland, glaube ich, gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ich würde einmal mal kurz vorlesen, was da passiert ist. In den USA hat letzte Woche ein 27-Jähriger in einem Bürogebäude an der Park Avenue in New York 4 Menschen erschossen und mehrere schwer verletzt und sich am Ende selbst umgebracht. Unter den Opfern war auch die CEO von Blackstone Real Estate Investment Trust, Wesley LePartner. Der Polizei zufolge hat Shane Tamura eine Art Abschiedsbrief hinterlassen. In seinem Geldbeutel befand sich ein 3-seitiges, handbeschriebenes Dokument, auf dem er angab, an einer chronischen, traumatischen Enzephalopathie zu leiden, einer degenerativen Nervenkrankheit, die häufig ausgelöst wird durch vermehrt aufgetretene Kopfverletzungen, also Sportarten wie American Football. Und diese Krankheit kann aber erst nach dem Tod festgestellt werden. Und Tamura forderte in der Notiz eine Untersuchung seines Gehirns. In der Notiz beschuldigt er die NFL, die Gesundheitsrisiken der Sportart für den eigenen Profit zu verschleiern. Für die NFL spielte Tamura zwar selbst nie Football, er hat als Sicherheitsmitarbeiter in Las Vegas gearbeitet, aber selbst in der Highschool Football gespielt. Und für dieses Attentat, diese Schießerei, sei er mit dem Auto wenige Tage vor der Tat komplett einmal durch die USA von Las Vegas nach New York gefahren. Und wie gesagt, in Deutschland wurde relativ wenig über diesen Fall berichtet. Auf Social Media findet man aber gerade auf dem amerikanischen Social Media, auf dem, also der amerikanischen politischen TikTok-Bubble, findet man da ganz, ganz viele Videos dazu. Meine Frage an dich, hast du von dem Fall mitbekommen? Oder was hast du von dem Fall mitbekommen?
Ja, ich habe auch über den Fall bei TikTok mitbekommen und war dann so erstmal, Marie, ich finde das Thema irgendwie ganz spannend, weil es ja schon so Kapitalismuskritik ist und eine absolute Form von, wie es den Rahmen sprengt. Aber auf der anderen Seite sich auch anguckt, okay, diese Ausbeutung von Arbeitskräften, egal in welchem Kontext, das passiert ja nicht das erste Mal gerade, sondern es war ja bei Luigi Mangione. Da war das ja auch so. Und das war ja auch so ein krasses TikTok-Phänomen, weil man diesen Luigi Mangione so heroisiert hat. Und das fand ich irgendwie interessant. Ich war mir aber nicht ganz sicher, was davon, weil es jetzt bei TikTok ist, ist irgendwie so Verschwörungserzählung und was hat man dazu gedichtet und was war jetzt sozusagen das der eigentliche Fall, weil es ja auch also gerade bei diesem aktuellen Fall darum ging, dass eine Frau, Wesley LePutner, dass sie ja eine CEO war. Und auf TikTok gibt's gerade ganz viele so Mythen, die, also beziehungsweise einfach so Erzählungen darum, dass es eigentlich gar nicht um die NFL ging, sondern dass sie ermordet werden sollte, weil sie nämlich bei Blackstone war. Und dass so eine, ja, das ist so eine Investment-Heuschrecke, die zum Beispiel fast ganz San Diego aufgekauft hatte und dann einfach die Immobilienpreise in die Höhe schnellen lassen hat. Ob es nicht eigentlich gegen sie ging. Und irgendwas ist da gerade im amerikanischen Gemüt, dass die Menschen sich gegen diese absolute Form von Kapitalismus irgendwie wehren wollen. Und deswegen fand ich das interessant.
Vielleicht spielen wir an der Stelle einmal so einen Ausschnitt aus so einem TikTok kurz vor, damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, was da die Debatten sind.
Are you wondering why the news won't tell you that another CEO was shot and killed? It's probably because of how the world reacted to Luigi and Brian Thompson, cheering on the fact that the man who played a role in denying millions of Americans health care was shot dead outside a lobby in New York City. Well, on Monday, Wesley LePatner, the CEO of a subsidiary of Blackstone, an asset manager who manages about $1 trillion in assets, was shot dead. LePatner was CEO of Bright, Blackstone's real estate income trust. But all the news publications about this stay away from the word CEO. They minimize her role. And it's because they know the word CEO will catch your attention.
Du bist jetzt auch schon auf die Verbindung zu Luigi Mangione eingegangen. Mir ist aufgefallen, dass das total viele, ja, diese TikToker*innen machen, also einen Bezug dazu herstellen, sagen, Shane Tamora hat aus den gleichen Motiven quasi gehandelt. Tatsächlich ist jetzt so, wenn man sich den Fall anschaut, gibt es relativ wenig Anhaltspunkte dafür, dass er wirklich diese CEO von Blackstone treffen wollte, weil die auch in der Lobby erschossen wurde. Also deutet mehr darauf hin, dass es eher so ein Kollateralschaden war. Trotzdem finde ich es interessant, dass es ein sehr großes Interesse zu geben scheint und ein großes Bedürfnis zu geben scheint, diese beiden Fälle aber miteinander zu verknüpfen und mit diesen kapitalismuskritischen Aspekt so in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, also ich habe zum Beispiel auch einen Kommentar aus einem dieser TikToks rausgenommen. Ich lese dir jetzt einfach nur kurz die deutsche Übersetzung vor, der Kommentar war aber auf Englisch. Shane Tamora war ein 27-jähriger Sicherheitsmitarbeiter in einem Casino in finanziellen Schwierigkeiten. Lasst uns das Narrativ verändern. Er hat es auf die CEO von Blackstone abgesehen, genau wie Luigi Mangione. Er ist ein weiterer Held der Massen. Und es ist schon spannend, dass in diesen TikToks, die behaupten, dass das genau der gleiche Fall ist oder die gleiche Art und Fall ist, es kaum Beweise gibt dafür, dass es so ist und trotzdem sehr, sehr viele Leute dieses Narrativ so übernehmen und diesen kapitalismuskritischen Aspekt darin so übernehmen. Und ich habe den Eindruck, dass es da wie so ein Bedürfnis zu einer Heroisierung solcher Täter gibt, um so eine gewisse Ohnmacht gegenüber der Gewalt, die vom politischen System ausgeht, Ausdruck zu verleihen. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch, also weil, wenn man sich das so anschaut, Also ich würde nicht gerne in Amerika leben wollen, in einem Land, wo ich als Normalbürger irgendwie 3 Jobs brauche, es keinen richtigen Arbeitsschutz gibt, ich die ganze Zeit gekündigt werden kann, ich dem neoliberalsten Kapitalismus irgendwie, glaube ich, in dieser, auf der Erde gerade ausgesetzt bin. Und du kannst dich nicht so richtig dagegen wehren, weil man muss ja auch andersrum sagen, auf der politischen Ebene, es gibt halt ein Zwei-Parteien-System. Und wenn man sich überlegt, dass die Demokraten eigentlich ein Äquivalent sind zur deutschen CDU und die Republikaner ja davon noch weiter rechts stehen, ne, dann hast du ja gar keine politische Vertretung für antikapitalistische Meinung. Klar, es gibt in Amerika auch mehr Parteien und so, aber die, wenn es um Parlamente und politische Macht geht und dort auch Sachen durchzusetzen, dann müssen die sich ja immer in diesen Blöcken mit reinfinden, also bei den Demokraten dann in dem Sinne. Und da machen ja auch eher die konservativeren Menschen, ne, wie Biden und so, die machen ja eher das Rennen als jetzt so komplett linke Menschen wie Bernie Sanders zum Beispiel. Deswegen können wir, glaube ich, auch froh sein in Deutschland darüber, dass wir eine Linke im Parlament haben, weil das immer noch ein demokratischer Ansatzpunkt ist, wie sich linke Ideen, antikapitalistische Ideen demokratisch und friedlich in das System einfügen lassen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das in Amerika gerade so ein bisschen eskaliert und die Leute das auch feiern, auch wenn für mich halt Gewalt zum Beispiel nie eine Lösung ist, dass die aber vielleicht so verzweifelt sind, dass sie gar nicht mehr sehen, wie sie sich sonst dagegen wehren sollen, weil es halt wirklich eigentlich ist es doch nicht mehr komplett eine Demokratie, sondern Reiche unter sich, und das sieht man jetzt auch unter Trump, bestimmen, wie die Geschicke da laufen, und alle anderen können eigentlich nur mitmachen. Gewerkschaften sind geschwächt über viele, viele Jahre. Diese Triple-Down-Theorie hat nie funktioniert, und die Leute, die arm sind, sind arm, und wird das dann wirklich behoben oder nicht? Was sagst du? Also was glaubst du, wie es dazu gekommen ist?
Ich bin da ganz bei dir. Also Gewalt ist keine Lösung. Ich finde dieses Phänomen, aber dass Leute auf diese Gewalt so extrem positiv reagieren, spannend. Also einerseits, dass sie bei Luigi Mangione wirklich dazu zugesprochen haben, und jetzt, dass irgendwie so eine Tat, die erstmal eigentlich einen anderen Charakter hat, in sowas eingeordnet wird, finde ich als Phänomen sehr spannend. Und ich habe da auch den Eindruck, dass es so eine Unsichtbarkeit von so einer politischen Gewalt, also was bei Luigi Mangione irgendwie die Gewalt war, die von einem Gesundheitssystem ausgeht, und in diesem Fall in Augen dieser TikToker Gewalt, die von so einem Immobilienmarkt ausgeht, in dem mit Immobilien eben, also mit Wohnraum eigentlich spekuliert wird, Leute Mieten immer höher werden, Leute ihre Wohnung verlieren und auch auf der Straße landen, was ja auch existenzielle Folgen für Menschen hat, was wir in so einem Sprechen über Gewalt nicht als Gewalt identifizieren. Also irgendwie, wir ordnen so eine Gewalt, wo jemand erschossen wird, ganz klar als Gewalt ein. Und so eine diffuse politische Gewalt, die aber zu Verletzungen quasi oder zu existenzieller Bedrohung bei Menschen führt, da haben wir nicht wirklich so eine Sprache dafür.
Ja, aber das liegt auch daran, wenn man sich das überlegt, dass halt diese Form von, also weil Klassismus in unserer Gesellschaft immer noch so eine Diskriminierungsform ist, die nicht wirklich, ja, überhaupt irgendwie den meisten Leuten bewusst ist, ne? Also wenn ich mir ins Studium reinschaue, wie viele Leute davon ausgehen, dass man in einem Haus aufgewachsen ist und das nicht als was Besonderes gesehen hat. Also ich bin aus der Arbeiterklasse, ich bin in einem Block in Brandenburg groß geworden, und auch wenn ich sowas höre wie, ja, ich bin pleite, und ich aber weiß, du hast da irgendwo in irgendeinem Konto von seinen Eltern noch 20.000 Euro rumliegen, die sind natürlich nicht für jetzt oder so. Wie kannst du dann sagen, dass du pleite bist? Wenn ich sage, dass ich pleite bin, dann habe ich nur irgendwie noch 5 Euro auf meinem Konto und muss überlegen, wie ich jetzt die letzten 2 Wochen, also vor allen Dingen im Studium, wie ich die letzten 2 Wochen jetzt noch rumkriege und sowas alles. Und diese Form von Nichtsehen, dieses, ne, also es ist ja auch, ich habe gestern so einen TikTok gesehen von einem Milliardär, der sagt, er findet das nicht gut hier in Deutschland, dass man jetzt Milliardäre abschaffen will, weil er hat ja auch gearbeitet und 60, 70 Stunden die Woche, will man das 6, 7 Tage die Woche und so. Und ich war so, ja, aber du hast es dir ausgesucht. Es gibt ganz viele Leute, die müssen mittlerweile auch in Deutschland 2. oder 3. Jobs annehmen, und danach hört die Arbeit ja nicht auf, sondern Familien müssen dann gucken, okay, wir sitzen jetzt da am Tisch und vergleichen sprechen hier, wo gibt's Angebote, wo ist alles günstiger, die Waschmaschine ist kaputt, erstmal eBay Kleinanzeigen, dass man da durchgehen muss, irgendwo eine günstige Waschmaschine zu finden und so. Es ist auch alles Arbeit, die Leute dauernd und ständig machen müssen. Und dass sie dazu geforst sind, ist für mich auch schon eine Form von Gewalt, weil sie sich daraus einfach nicht befreien können aus dieser Form von Verzweiflung.
Ja, es gibt von Judith Butler so ein spannendes Konzept oder so eine Theorie von ihr, oder sie beschreibt es in dem Buch Precarious Life. Also es ist in unserem System, also wir sind alle vulnerabel quasi, aber es gibt in unserem System eben Menschen, die aufgrund von Klasse, wie du sagst, oder Race oder Gender unterdrückt werden. Und Unterdrückung definiert sie so als so ein, denen wird die Schutzbedürftigkeit abgesprochen, also diese Vulnerabilität irgendwie abgesprochen. Und dann passiert sowas Doppeltes. Also dann, das sind Gruppen, denen mehr Gewalt passiert. Und gleichzeitig ist es aber auch Gewalt, die total unsichtbar bleibt, wenn man diese Menschen schon nicht richtig sieht. Und ich glaube, dass das auch das ist, was du gerade beschrieben hast und was in diesem Fall irgendwie sehr deutlich wird und was wir in anderen Fällen in anderen Bereichen in Deutschland auch sehen, auch wenn wir ein ganz anderes Krankensystem zum Beispiel haben. Aber ich musste da total dran denken, dass ja auch nach der Wende diese, ich nenne es jetzt weiter mal als Gewalt, aber diese Gewalt, die ja auch dadurch entstanden, durch diese Umstrukturierung entstanden ist, wo ganz viele Leute plötzlich arbeitslos wurden, dadurch auch psychische Probleme bekommen haben, ganz viele Leute sich umgebracht haben, was sehr sehr lange Zeit, glaube ich, sehr unsichtbar geblieben ist. Also ich wusste da sehr lange Zeit nichts drüber. Ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Westdeutschen vor allem so, dass diese, wie schlimm diese Zeit für viele war, gar nicht besonders präsent ist. Und dass auch diese gleiche Form irgendwie ist von Unsichtbarmachung von Gewalt, die aber reale Konsequenzen im Leben von Menschen hat.
Ich glaube, da können wir auch ganz gut eine Parallele ziehen zwischen dem Fall gerade, also zum Beispiel Mangione, der Brian Thompson, den CEO von United Healthcare, getötet hat, und zu Deutschland, weil hier hat die RAF ja auch mal Alfred Herrenhausen getötet. Das war der Chef der Deutschen Bank. Und er wurde als so dieses Sinnbild des Kapitalismus gesehen und es wurde deswegen getötet von ihnen. Und wenn man sich das überlegt, dass diese Form von Gewalt als politisches Mittel radikaler Kapitalismuskritik gilt und dass das die letzte, also ich würde den RAF-Fall jetzt auch ein bisschen anders lagern, weil das war sicherlich, also es waren jetzt nicht eine private Person, die irgendwie dachte, ey, ich kann nicht mehr, mein Leben ist zu Ende, ich bin so erdrückt von dieser Gewalt, die gerade passiert, aber trotzdem ist es ja eine Gegenrichtung gegen das System. Und ich glaube, was in Deutschland da so ein bisschen auch aufzeigt, und deswegen glaube ich immer noch doch, dass auch AfD-Wahl eine Protestwahl ist, weil viele Deutsche, gerade in Ostdeutschland, die Form von psychischer Gewalt, weil sie geringer geschätzt werden, weil sie mehr arbeiten müssen, weil sie in diesem System einfach anders ausgebeutet werden, dass diese Form von Gewalt nicht gesehen wird. Und wenn das aber über eine längere Weile nicht gesehen wird, dann kumuliert das in den Menschen, dass sie sich irgendwie ein Ventil suchen. Und in Deutschland ist, glaube ich, so ein Ventil auch Rassismus einfach. Also das vielleicht in Amerika, also könnte man gerade auch sagen, aber das ist so dieser Rassismus, der da ist, weil da ist ein einfacher Feind gefunden, wo man das auslagern kann. Und wir haben in Deutschland eine lange Tradition auch darin, nicht nach oben zu gucken, sondern wer ist da eigentlich noch unter uns? Und das ist in Amerika, das ist eigentlich überall, sind das immer die gleichen Systeme. Und wenn die Leute aber wenn die Leute irgendwie frustriert sind, nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen, was sie überhaupt dagegen tun können, dann kann das schon in Gewalt äußern. Und wie ich das vorhin gesagt habe, die Linke ist ja so ein Katalysator, das irgendwie demokratisch zu entladen. Und wenn die Linke fehlen würde, glaube ich, und das sollte sich eine Regierung auch bewusst machen, wo gehen denn dann die Leute hin, die diese Kapitalismuskritik nicht mehr ausüben können? Und das ist auch immer für mich ein Zeichen, dass der Staat, dass die Politik versäumt haben, soziale Konflikte zu entschärfen und so Radikalisierung entgegenzuwirken. Glaubst du, dass sich diese Fälle jetzt noch weiterziehen werden, dass dann noch mehr kommt in die Richtung, weil die Situation in Amerika ist ja schon krass, ne? Und unter Trump verschärft sich das alles gerade ja mit seinen Zöllen und allem Möglichen. Es geht ja vor allen Dingen gegen die Arbeiterklasse. Und das ist das, was die hier in Deutschland ja auch nicht schneiden, dass die AfD nicht für die Arbeiterklasse steht, sondern genau wie in Amerika gerade am Ende die Arbeiterklasse leiden wird. Und sie werden eigentlich verarscht von diesen neokapitalistischen, libertären Leuten, die ihnen dann sagen, wir machen es aber besser.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Prognosen darüber aufstellen kann, ob es zu weiter solchen Taten kommt. Ich glaube, dass man da, also ich meine, das ist das, was ja auch in diesen TikToks immer wieder gesagt wurde, darüber wird nicht gesprochen, weil jetzt ist die neue CEO irgendwie, die da, oder eine neue Person, eine neue CEO, die umgebracht wurde, und es wird zu weiteren solchen Taten kommen. Und da gibt es so eine Idealisierung von so einer Idee auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man gesellschaftlich auch an so einem verroten Punkt ist, wo sowas so abgefeiert wird irgendwie auch wenn es, glaube ich, sehr nachvollziehbare und auch gute Gründe gibt. Also ich kann das auf irgendeiner Ebene auch verstehen. Und gleichzeitig finde ich es auch gefährlich, wenn man aus so einer, und das in diesen TikToks waren das ja auch Leute, die aus so einer linken Perspektive gesprochen haben, wenn es irgendwie so ein unkritisches Übernehmen davon auch gibt. Weil ja in diesem Fall jetzt zum Beispiel auch Menschen gestorben, also es ist auch ein Sicherheitsmitarbeiter gestorben, da ist auf eine Frau gezielt worden, die dann nicht abgeschossen wurde oder die nicht erschossen wurde, aber die ja trotzdem in dieser Panik war, die Reinigungskraft war, wo ich das ganz schwierig finde zu sagen, also wo dieses ganz unterkomplexe, wir kämpfen jetzt gegen die herrschende Klasse, eben eine Gewalt ist, die sich nicht nur gegen die herrschende Klasse, sage ich mal, richtet. Und dieses sehr Schwarz-Weiß-Denken und dieser eigene Verrohung, die da ja auch passiert, wenn diese Distanz oder diese Kritik von dieser Gewalt auch irgendwie fehlt, glaube ich auch, was überhaupt nicht mehr Emanzipatives hat. Also ich glaube, wir sind uns sowieso einig. Also Gewalt ist keine Lösung. Ich glaube, das haben wir beide auch gesagt. Das kann nicht kein legitimes Mittel irgendwie sein in dieser Form. Aber ich finde auch dieses unkritische Abfallen davon teilweise irgendwie schwierig. Könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass das weitere Fälle nach sich zieht. Ich glaube, so Fälle haben ja oft auch Nachahmer. Kann da jetzt aber auch keine Prognosen anstellen. Wie siehst du das?
Nee, also für mich ist ja genau, wie du das gerade gesagt hast, also diese Form von Gewalt macht mir halt einfach Angst, weil es zeigt, wie verroht eine Gesellschaft ist, wie auch gespalten eine Gesellschaft ist. Und das würde ich in Deutschland jetzt noch nicht sagen, weil ich glaube, es gibt einfach schon verschiedene Positionen, die man innehaben kann. Manche ein bisschen linker, manche ein bisschen konservativer. Dann, ne, also da gibt's ein Spektrum drin. Und in Amerika bist du da ganz schnell in so diesen Republikaner oder Demokraten. Und wenn du dich da nicht aufgehoben fühlst, dann ja, kann ich schon nachvollziehen, warum Leute irgendwie meinen, sie brauchen jetzt ein anderes Ventil. Bei uns, glaube ich, hast du dann doch noch mal so Sachen, und das auch wieder eine Regierung sollte sich überlegen, Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder so, die alle zu kriminalisieren und zu Terrorgruppen zu machen, das. Also ne, sie wurden ja teilweise hingestellt, als hätten sie irgendwie Terror begangen, weil sie sich auf die Straße kleben. So, das ist kein Klimaterrorismus, sondern das ist eine radikale Form von Protest. Und das ist legitim. So, das nervt. Ich finde auch, dass es an die falschen Leute gerichtet war. Aber das ist eine Form, wie sich Leute politisch, also wo sie politische Teilhabe üben, ohne dass sie sich irgendwie radikalisieren oder irgendwo abrutschen. Und diese Angst oder diese Frustration, die verschwindet nicht einfach. Die ist irgendwo, und das kann dann von Menschen aufgenommen werden. Und da muss halt eine Regierung gegen arbeiten. Also unter Trump kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach noch mehr passiert, weil ja auch diese ökonomische Situation der Menschen immer schwieriger wird. Also wer arm ist, wird in ein paar Jahren noch weniger haben, und wer reich ist, wird mehr haben. Und das ist aber auch das Gleiche, was gerade in Deutschland passiert. Und das macht mir große Sorgen, diese Verrohung, dieses nicht mehr mit den anderen reden, überhaupt keinen Perspektivwechsel mehr schaffen würden, weil da mache ich mir nämlich auch Sorgen, dass dann irgendwie so gewisse Kreise irgendwie in der Radikalität abrutschen. Und da ist mir, muss ich gerade sagen, ich will jetzt keine Hufeisentheorie oder so aufmachen, ist mir egal, ob rechts oder links. ich glaube, dass genau dadurch, dass Probleme nicht gelöst werden, ökonomische Probleme einfach weiter bestehen, sogar noch verschärft werden, dass Leute immer mehr Angst haben für die Zukunft, dass sie empfänglicher werden für solche Gruppen. Und deswegen müssen wir vor allen Dingen wir müssen wieder eine soziale Marktwirtschaft hinbekommen, wie es vielleicht mal in den 50er, 60er Jahren waren. Aber wir haben uns immer weiter davon entfernt und der Kapitalismus ist immer stärker geworden. Und ich sehe gerade, außer die Linke, halt keine wirkliche Partei, die versucht, da auch andere Ideen mit einzubringen, wie wir wieder ein bisschen zurückkommen können zu mehr Fairness, Gleichheit und dass die Schere nicht weiter auseinandergeht.
Ja, ich glaube, als letzten Punkt, weil ich da total mitgehen würde. Ich glaube, das eine ist auch, glaube ich, so eine Delegitimierung von eigentlich sehr legitimen Protestformen, wie das irgendwie bei so zivilem Widerstand passiert ist, wie bei Fridays for Future und so weiter. Und das andere ist, glaube ich, aber auch, dass durch das Internet diese politischen Räume eben sehr ins Netz verlegt wurden, wo diese Wirksamkeit noch viel, viel weniger stattfindet als Protest auf der Straße. Und das ist ja auch ein totales Problem gewesen jetzt nach der Wahl von Trump oder nach der Amtseinführung, dass es super lang gedauert hat, bis sich auf der Straße Protestbewegungen überhaupt gebildet haben und man so ein bisschen schockiert auch in die USA geschaut und sich gefragt, okay, was passiert? Wieso passiert da eigentlich nichts? Und ich glaube, das ist auch ein ganz gefährlicher Punkt für diese Radikalisierung, dass es anderswo wenig Räume dafür gibt. Weil Leute das vielleicht ein Stück weit verlernt haben, weil das eben auch unterdrückt wird. Und das geht, glaube ich, auch Hand in Hand. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir gut überleiten können in dein Thema, weil über dieses Thema könnte man, glaube ich, Stunden reden. Genau, was hast du uns denn mitgebracht?
Nachdem wir jetzt ja ein relativ schweres Thema sozusagen besprochen haben, tauchen wir jetzt nochmal komplett ein in die Popkultur und sprechen darüber, was auf TikTok gerade los ist und Berlin. Berlin, TikTok. Ich finde das gerade krass. Meine Timeline ist voll von Leuten, die sagen, Berlin verändert mich oder Berlin hat mich verändert und und wie das ist. Und dann sind da Ur-Berliner, die dann wieder sagen nein, oder BerlinerInnen, sorry, die dann wieder sagen nein, das ist gar nicht so und bla 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 und die übertreibt alles und keine Ahnung. Du bist ja zugezogen, ne, auf jeden Fall. Ich bin immer mal so wieder da, also ich habe mal in Berlin gewohnt, bin dann woanders hingegangen, habe aber auch in anderen Hauptstädten in Europa gewohnt und wohne gerade in Leipzig, wollte gerade nach Berlin ziehen, hab's dann doch lieber gelassen. Und deswegen fand ich es irgendwie ganz spannend, gerade nochmal darüber zu sprechen. Was bedeutet denn eigentlich dieses Berlin verändert dich oder auch Berlin verändert sich so? Was heißt das? Hören wir uns mal eine TikTokerin an. Das ist nämlich Tina nimmt's nicht so ernst. Sie ist Ur-Berlinerin und erzählt so ein bisschen über dieses Berlin verändert zum Negativen. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, so, würdet ihr dem zustimmen oder nicht so?
Let's talk about Berlin. Hi, ich bin Tina und gebürtige Berlinerin. Und wenn du dieses Video jetzt siehst, weil du dir denkst, boah, ich will auf jeden Fall nach Berlin ziehen, don't. Seit einigen Jahren lerne ich immer wieder Leute kennen, die nicht aus Berlin kommen, hierher ziehen. Und ja, ich kann bestätigen, Berlin verändert. Und ich hoffe, dass sich keiner meiner Bekannten oder Freunde von dieser Aussage angegriffen fühlt, aber keiner von euch hat sich zum Positiven verändert. Berlin ist offen für jeden und für alle. Ja, weil sich jeder nur um seinen eigenen Kram kümmert. Du denkst, es ist cool, dass jeder sein eigenes Ding macht? Das findest du nur so lange cool, solange du in deiner Heimat Leute hast, auf die du dich verlassen kannst. Berlin bietet so viele Möglichkeiten und prägt dadurch unverbindliche Charaktere. Wo du dich heute nicht auf ein Stammrestaurant festlegen willst, weil Berlin ja so viele Möglichkeiten zu bieten hat, lernst du Menschen nicht mehr richtig kennen. Weil es unverbindlich bleiben soll, was den Zeitpunkt des Treffens angeht und dementsprechend einfach total spontan gehalten wird und nie passiert. Oder aber du diese Unverbindlichkeit auf deine Persönlichkeit, auf deinen Charakter komplett übertragen hast und dementsprechend einfach dich auf keinen mehr einlässt. Berlin ist auch keine schöne Stadt.
Let's talk about Berlin.
Was würdest du denn sagen, jetzt wo du es gehört hast? Kannst du dir davon was annehmen? Siehst du das auch so? Oder gibt es so Punkte, wo du sagst, nee, sehe ich gar nicht so?
Nee, ich würde, glaube ich, vielen Punkten zustimmen. Ich würde, glaube ich, so ein bisschen bezweifeln, dass gerade so dieses Phänomen von Vereinzelung jetzt so Berlin-spezifisch ist. Ich glaube, das ist einfach ein Großstadtding. Ich glaube, das ist in allen zumindest europäischen oder westlichen Großstädten ein Riesenproblem. Also, dass so Gemeinschaften knüpfen, glaube ich, was total Schwieriges ist, dass man das verlernt, dass man, glaube ich, diese Unverbindlichkeit und diese Anonymität, also das beobachte ich zumindest an mir, dass ich das total geschätzt habe am Anfang, das auch immer noch manchmal schätze, irgendwie so zu wissen, ich gehe jetzt raus und mich kennt niemand. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich auch ein großes Bedürfnis habe, eigentlich nicht so zu leben, in so einer komischen Unverbindlichkeit und man ist überall immer nur einmal, man trifft irgendwie Leute nur kurz und dann redet man irgendwie einmal mit denen und dann verschwinden die irgendwie wieder, aber dass so dieses soziale Netze knüpfen in Berlin schon extrem schwierig ist. Und es da auch viele Leute ein Bedürfnis nach was anderem haben.
Ja, aber zu dem Punkt kann ich vielleicht auch nochmal sagen, also ich habe in London gewohnt und es war genau der gleiche Scheiß. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich breche meine ZD ab, ich gehe. Ich finde hier einfach keine fucking Freunde. Das macht keinen Unterschied. Also ich glaube halt, umso größer die Städte, umso, weißt du, auch so posierender so eine Stadt ist, umso schwieriger ist es. Und das hat schon was mit der Größe der Stadt zu tun, weil du halt Leute nicht einfach so mal wieder triffst, sondern du musst immer direkt die Nummer einkassieren, sonst ist die Person halt weg. Und auch diese Vereinzelung, ich würde das nicht mal auf Großstädte beziehen, nur, sondern das ist ja so ein allgemeines Phänomen. Wir haben gerade eine Loneliness Epidemic, ne, durch die Altersschichten durch. Und ich glaube, so Sachen sind auch so ein bisschen so, dass sie sich halt vielleicht in Berlin verstärken. Aber wir kommen gleich nochmal dazu. Wir reden da auch gleich nochmal zu, weil ich habe nämlich ein kleines Spiel vorbereitet. Ich würde dich nur nochmal gern, bevor wir da einsteigen, fragen, bevor du nach Berlin gezogen bist, was hattest du denn so für Erwartungen an Berlin?
Ja, vielleicht muss man dazu wissen, dass bevor ich nach Berlin gezogen bin, ich ein Jahr in Paris gewohnt habe. Also ich komme ja vom Dorf, bin dann nach Paris gezogen. Und habe dann dieses Großstadtleben extrem für mich entdeckt. Und mir war dann klar, ich will nicht mehr wieder einen kleineren Ort. Also meine Erwartung, dann nach Berlin zu ziehen, war erstmal wieder in eine neue Stadt auch zu ziehen, wo ich gar nichts kenne. Und ich liebe dieses Gefühl auch von irgendwie neu ankommen. Und du hast irgendwie so alles vor dir und du kennst nichts. Und dieses Gefühl endet in Berlin auch irgendwie nie. Weil es halt immer...
Aber du hattest nie so ein Berlin-spezifisches, ich will nach Berlin, weil... So, das meine ich.
Ich hatte das, glaube ich, also ich hatte das früher gar nicht. Ich bin auch mit, ich glaube, 19 oder 18 sogar das erste Mal erst in Berlin gewesen und hatte vorher nicht so eine große Verbindung dazu. Und erst als ich dann das erste Mal da war, hat sich irgendwie so ein Bild für mich da eingestellt, was im Vergleich zu Paris dann so ein Ort war, der sehr frisch und lebendig ist und wo alles irgendwie so im Wabern ist und nicht so richtig stehen bleibt und ganz viel Neues entstehen kann. Das waren, glaube ich, meine Assoziationen.
Okay, cool. Dann, ich habe nämlich ein kleines Spielchen vorbereitet. Das heißt jetzt Berlin Calling. Das war nämlich so die Zeit, wo ich für mich Berlin entdeckt habe damals. Vielleicht nochmal das als Frage. Glaubst du denn, man hat als westdeutsche Person einen anderen Bezug zu Berlin als jetzt ich zum Beispiel als Ostdeutscher, also ich komme aus Brandenburg, das ist ja eigentlich das Drumherum. So, glaubst du, du hast da einen anderen Bezug zu Berlin?
Ich glaube schon. Also einerseits glaube ich durch die Ferne natürlich, weil Berlin war für mich nicht nah. Nach Berlin ist man nicht einmal so einfach so gefahren. Wenn man in Brandenburg gewohnt hat, wahrscheinlich eher noch. Wir sind dann nach Stuttgart gefahren. Ich glaube aber, was irgendwie vielleicht westspezifischer ist, dass ich nach Berlin gefahren bin und mir wirklich keinerlei Gedanken darüber gemacht habe, oder was heißt keinerlei Gedanken, aber sehr, sehr wenig Gedanken darüber gemacht habe, dass da die Mauer mal stand und was das eigentlich bedeutet hat. Und das ist für mich auch erst so mit der Zeit gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man in Ostdeutschland aufgewachsen ist und vielleicht durch die eigene Familiengeschichte so ein bisschen mehr mit dem Thema konfrontiert ist, dass man, wenn man in Berlin ist, so ein Gefühl dafür hat, dass diese Stadt jetzt eins ist und vielleicht mal nicht eins war. Und ich habe mir darüber nicht so wirklich Gedanken gemacht. Also ich bin zum Beispiel nach Ost-Berlin gezogen und das hatte für mich keine Bedeutung.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht, weil, also ich bin schon so ein bisschen auch mit Berlin aufgewachsen. Ich habe mit 16 irgendwie im Ferienlager zwei Dudes kennengelernt. Wir sind heute noch befreundet so. Und die war ich dann öfter besuchen, also habe meine Abi-Zeit dann in Berlin verbracht. Und für mich war es aber so auch dieses Entdecken von, oh, ich bin ein schwuler, schwarzer Mann und hier begegnet man mir anders als so auf dem Dorf. Und das war schon auch so ein bisschen dann so Flucht aus dieser Erfahrung, die man dort gemacht hat. Und irgendwie, weißt du, dann hatte ich da immer so einen Kumpel, der hatte immer Bock rumzuknutschen. Und ich war immer so, hä, aber du bist doch hetero. Ja, und ich kann doch trotzdem mit dir rumknutschen, ne? Und dann dachte ich mir so, hä, aber so, wow, also wie? So, weißt du, also sie waren da so komplett noch Dorfkind und so, nein, so geht das nicht. Das ist alles abstrus und da kriegt man aufs Maul für bei uns und sowas alles. Also das war schon so ein Punkt von Freiheit und deswegen war es mir nie so komplett fremd. So, also es war schon, nee, man, ich bin mir schon irgendwie dann bewusst auch gewesen, warum ich nach Berlin will oder weshalb, weil ich manchmal das so Gefühl habe bei anderen, da ist es so einfach dieses, ah, ich will hip und Großstadt und so und ne, ne, ne. Aber die haben gar nicht so eine klare Vorstellung, was sie mit sich in Berlin anstellen wollen. Und da kommen wir aber gleich noch hin, weil viele Leute versuchen sich ja in Berlin zu finden. Und ich glaube, Berlin ist eine falsche Stadt, um sich zu finden. Also vielleicht jetzt nochmal die scharfe These, aber könntest du denen zustimmen auf eine Art und Weise oder sagst du, nee? Also ist eigentlich eine gute Stadt, um sich zu finden.
Das ist auch so die Frage. Also so je älter man wird, desto mehr fragt man sich so, ja, wann hat man sich denn gefunden? Ich glaube, so mit 19 hätte ich auf jeden Fall gesagt, Berlin ist die Stadt, um sich zu finden. Ich habe aber irgendwie in den letzten Jahren auch man merkt schon auch, dass es irgendwie so eine, auch in Berlin irgendwie sich so ein gewisser Lebensstil irgendwie einstellt, der auch irgendwie sehr normiert ist, der gar nicht mehr so individualist oder gar nicht mehr so, die einzelnen Leute sind gar nicht so individuell, dass man auch in Berlin eine bestimmte Version seiner selbst findet, die sich dem quasi anpasst.
Früher bei uns so, ich habe ja dann in Dresden erstmal studiert und dann haben die Leute so gesagt, naja, wenn du nach Berlin willst, dann solltest du einen Plan haben, weil wenn du keinen Plan hast, dann saugt dich diese Stadt ein, kaut dich wie einen alten Kaugummi durch und spuckt dich nach 10 Jahren wieder da auf die Straße, wo du angekommen bist und du hast nichts erreicht, weil du dich von so Party und allem Möglichen so einsaugen lässt. Also man muss schon wissen, weil ich finde nämlich, Berlin ist keine gute Stadt, um sich zu finden, sondern eher, um sich auch zu verlieren, wenn man so gar keinen Plan hat, weil du so viele Möglichkeiten hast, dass du die ganze Zeit abgelenkt wirst von dem, was du vielleicht machen wolltest. Aber gut, kommen wir jetzt zu dem Spiel Berlin Calling. Das geht nämlich so. Ich werde dir jetzt immer so einen Bereich sagen und du sagst mir dann, ist es ein positiver Aspekt gerade in Berlin oder findest du den, ist der eher negativ belastet gerade bei dir und ist das gerade, vielleicht hast du so ein eigenes Beispiel aus deinem Leben, wo du sagen würdest, finde ich gerade, also deswegen läuft das gerade gut oder schlecht bei mir. Dann haben wir einmal, machen wir es mal einfach, erstmal mit Vielfalt und Toleranz.
Das würde ich, glaube ich, nach wie vor positiv bewerten. Also ich glaube, so allein die Tatsache, dass so viele unterschiedliche Menschen in Berlin leben, man auf eine neue Weise mit ganz vielen neuen Lebensrealitäten konfrontiert ist, dass man, glaube ich, zwangsläufig toleranter, aber das war vielleicht eine schwierige Aussage, aber dass ich das Gefühl habe, ich bin toleranter geworden, weil ich mehr kennengelernt habe von Dingen oder von Arten zu leben, von denen ich vorher keine Ahnung hatte.
Das glaube ich auch. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch gerade jetzt, wo ich nach Berlin wieder zurückkomme, dass so dieses Vielfalt und Toleranz auch bedeutet, dass man viel mehr zum Beispiel so Armut sieht, viel mehr Klassismus, viel mehr so drogenkranke Personen. Und da die Toleranz muss man auch aufbringen, dass man zum Beispiel in der Bahn so dann angebettelt wird. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich mit meiner Schwester immer wieder diskutiere, die das so gar nicht, also die sich davon einfach bedroht fühlt. Und wo ich denke, ja, aber warum ziehst du dann nach Berlin? Das ist doch dann, also weißt du, das gehört schon seit ein paar Jahren irgendwie auch dazu. Man merkt auch, wie es in anderen Städten immer mehr zunimmt. Und diese Toleranz halt auch dazu führen muss, dass man halt auch mit den Auswüchsen und den Negativpunkten von Kapitalismus halt auch klarkommen muss. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich so Wohnungsmarkt und ökonomischer Standard.
Negativ. Also das würde ich auf jeden Fall negativ bewerten. Ich muss jetzt schon länger keine Wohnung mehr suchen. Also ich wohne jetzt seit 7 Jahren, 6 Jahren oder so in meiner Wohnung. Habe aber richtig Angst vor dem Moment, wo ich das wieder muss, weil ich einfach von sehr vielen Leuten gehört habe, wie krass sich das verschlechtert hat in den letzten 6 Jahren, was ich schon eine beachtlich kurze Zeit finde für sowas. Aber man sieht halt auch total, ich war vor kurzem in einer Bar mit einer Freundin und wir saßen draußen und hatten keine Lust, nach drin zu gehen, um uns die Karte anzuschauen. Und dann haben wir auf Google Maps die Online-Karte angeschaut. Und das war halt die Online-Karte von vor 4 Jahren noch. Und die Preise von den Getränken haben sich, also sie sind teilweise 4-5 Euro teurer geworden. Und das war schon, und das in einem so relativ kurzen Zeitraum, war schon auch irgendwie belastend in dem Moment, das so mitzubekommen, dass es einerseits natürlich überall teurer geworden ist, aber 100% auch mit dieser Gentrifizierung zu tun hat. Und das würde ich auf jeden Fall negativ bewerten. Wie sieht's bei dir aus?
Ich finde auch krass, wenn man sich überlegt, ich bin damals aus London wieder zurückgekommen, weil ich meinte so, selbst wenn du in Berlin irgendwie als Künstler arbeitest, dann kannst du immer noch chillig in einer Bar arbeiten, also ist jetzt auch schon 8 Jahre her so, dann kannst du immer noch chillig in einer Bar arbeiten und nebenher ein WG-Zimmer haben und studieren und deine Projekte so verwirklichen und so. Das hat sich geändert. Also es ist jetzt gar nicht mehr so easy peasy. Natürlich kann man es immer noch machen, aber es ist schon alles teurer geworden. Und ich finde, mit dem, dass alles teurer und mehr gentrifiziert ist, wird nämlich ein anderer Bereich, den ich hier gleich auch sage, auch noch so ein bisschen beschnitten, nämlich zum Beispiel die Subkultur. Ne? Also wenn ich mir überlege, dass wie viel waren 42% aller Clubs dieses Jahr überlegen zuzumachen, weil die Mieten zu hoch sind, ne? Der Schwutz hat gerade zugemacht oder beziehungsweise Insolvenz angemeldet, die Mieten zu teuer sind, die Eintritte sind ja auch übelst teuer. Wo sind die Clubs, wo man für 5 Euro feiern gehen konnte? So, das ist alles gone. Und jetzt gehen die Leute auch nicht mehr so viel feiern, weil die haben ja gar nicht mehr so viel Kohle. Halt überlegen, wo gehst du hin und wo nicht. Und wenn dann so dieses Überangebot eigentlich von es gibt Möglichkeiten auf Menschen trifft, die halt weniger machen können, ist das auch irgendwie unzufrieden. Also, ne? Also irgendwie gerade auch dieses wie nimmst du das im Allgemeinen wahr? Ich meine, jetzt arbeitest du ja, aber hast du das Gefühl, dass du irgendwie mehr eingeschränkt bist als früher oder es auch weniger Angebot gibt, das du wahrnehmen würdest? Du bist ja jetzt nicht die krasseste Partymaus, würde ich jetzt mal sagen, aber es gibt ja noch andere Sachen, die sich verändert haben vielleicht.
Wobei ich das mit, also ich bin jetzt keine krasse Partymaus, aber das, also selbst ich merke, dass sich das beim Feiern total verändert hat und für mich, bei mir auch so ein bisschen dazu gesorgt, dass ich nach Corona dann nicht mehr so richtig reingekommen bin. Und das vorher irgendwie habe ich das schon ab und zu noch gemacht und inzwischen wirklich kaum noch. Weil das irgendwie so ein viel größeres Commitment ist, feiern zu gehen, wenn man auch noch so viel Geld ausgibt. Und wenn das jetzt nicht so was ist, was man so richtig craved, sage ich mal, dann auch so was ist, wo man schon zweimal überlegt, mache ich das jetzt dieses Wochenende? Ich habe da Angst davor. Also es gibt Bereiche, wo man das, finde ich, jetzt noch nicht so merkt. Also es gibt ja total, weiß ich nicht, Theater oder so, total gute Angebote, gerade für Studierende noch, von Kultur irgendwie viel mitzubekommen. Ich habe aber durch die ganzen Kürzungen auch Angst, dass das so krass verloren geht, diese Zugänglichkeit davon. Einerseits, weil es sich viele einfach nicht mehr leisten können, überhaupt Kultur zu machen. Und andererseits, weil aber auch so Förderung von Kultur auch wegfällt, sodass sie einfach für ganz viele nicht mehr zugänglich ist, weil sie einfach nicht mehr hingehen können, weil es immer teurer wird. Und das ist eher so eine Zukunftsangst, die ich auch habe. Ich glaube, was so das Ökonomische angeht, habe ich so den Eindruck, ich arbeite viel, viel mehr als vor 6 Jahren und habe aber nicht das Gefühl, dass sich mein Lebensstil so krass erhöht hat, dadurch, dass ich inzwischen mehr verdiene, sondern es gleicht sich halt irgendwie an, weil alles auch teurer geworden ist, ist es gar nicht so arg anders als vor 5 Jahren.
Dann gehen wir zur nächsten Kategorie, nämlich Offenheit und Freiheit, weil du hast gerade schon so Sachen angedeutet. Würdest du sagen, weil das ist nämlich etwas, was ich auf TikTok gelesen habe oder oft mitbekommen halt, diese Offenheit und Freiheit, das hat man ja gerade auch schon bei dem Beitrag von TikTok gemerkt, ist das eigentlich ein positiver oder ein negativer Punkt? Oder beides? Oder hat es nur positive Aspekte oder auch andere?
Irgendwie meine erste Assoziation war das jetzt negativ zu bewerten in Bezug auch auf diesen Kulturaspekt. Also ich habe den Eindruck, dass ich zu einer Zeit nach Berlin gekommen bin, wo Berlin zwar immer noch von diesem Image lebt, irgendwie so offen zu sein für alles, man kann ja alles verwirklichen, aber es ist eigentlich nicht mehr so richtig die Stadt dafür. Also gerade so im künstlerischen Bereich, es gibt ja kaum noch irgendwie Leerstand, wo Leute sich irgendwie ausprobieren können, wo einfach ein Projekt entsteht, weil da irgendwie dieser Ladenraum irgendwie leer ist und das wird halt entdeckt und dann kann da ganz viel ausprobiert werden. Also in Bezug auf so Kultur habe ich das Gefühl, Berlin lebt zwar noch davon, aber das gibt es irgendwie eigentlich nicht mehr so richtig. Und das ist irgendwie sowas, wo ich so gerne mal eine Zeitreise machen würde, in so das Berlin der 90er Jahre, um das auch so zu sehen und auch mal zu erleben, weil das habe schon ich nicht mehr miterlebt, würde ich sagen. Und es ist noch mal krasser geworden.
Ja, ich finde auch diese Offenheit und Freiheit, da sind wir wieder bei diesem Aspekt, was du vorhin auch gesagt hast, mit diesem, ja, jeder ist aber auch so individuell, dass man halt so seinen eigenen Scheiß macht. Und das ist dann, finde ich, teilweise auch schon wieder ein negativer Punkt, weil diese Freiheit führt auch dazu, dass jeder so frei ist von allem, weil ihm auch egal ist, was drumherum passiert. Es ist manchmal wirklich schwierig, irgendwie Freunde zu finden. Man muss da schon viel Effort reinstecken. Berlin ist ja auch so, diese Freiheit ist halt auch die Freiheit, wieder zu gehen. Ne? Also wenn auch bei Vielfalt und Toleranz, dann hast du irgendwie Leute, die aus sonst wo kommen und die dann aber irgendwann wieder zurückziehen und dann musst du dir neue Freundeskreise suchen und umso älter du wirst, umso schwieriger, finde ich, wird es auch. Das finde ich schon auch irgendwie so ein Negativpunkt. Und was ich bei dieser Offenheit und Freiheit auch sehe, ist manchmal dieses, wenn so Berlin zu deiner Identität wird. So, das nervt mich wirklich an manchen Leuten. Und es sind ja selten, würde ich sagen, wirklich BerlinerInnen, die das machen, sondern eher Zugezogene. Das ist dann so ein, ja, aber ich bin so und so und alles ist so ein bisschen prätentiös und alles ist so ein bisschen, ja, ich habe da noch ein Projekt und da noch ein Projekt und, ne, aber irgendwie wird auch nie was aus diesen Projekten oder so, weißt du, und wenn dein Leben irgendwie so Feiern, Saufen, Vögeln irgendwie ist und irgendwie Drogen nehmen und was weiß ich, dann denke ich mir so, boah, das ist, also, wenn das jetzt deine Identität ist, ist doch jetzt auch nichts, was so erreichenswert, also so erreichenswert ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch immer wieder Leute, die nach Berlin kommen und so, boah, nee, so wie hier könnte ich nicht leben, das ist zu viel für dreimal. Und ich bin dann so, ja, okay, aber du bist 3 Tage hier, du weißt auch nicht, was ein Berliner Alltag ist. Wenn du im Alltag bist, dann, also wenn du nicht irgendwie abgerutscht bist oder so, gehst halt nicht die ganze Zeit feiern, dann besteht dein Lebensinhalt auch nicht daraus, sondern wie ich vorhin meinte, das mit dem Kaugummi, wenn du irgendwie so ein Projekt hast und Bock auf was hast, dann machst du das auch und dann hast du da einen Fokus drauf und dann hast du aber auch wieder die Möglichkeit, gute Netzwerke aufzubauen, was ja eigentlich ganz cool ist, was in anderen Städten vielleicht nicht so gilt und du hast halt beruflich auch andere Möglichkeiten. Und da kommen wir zu dem Aspekt, was sagst du denn zu dem Bereich Beruf und sozusagen auch Selbstverwirklichung?
Da bin ich wirklich zwiegespalten. Da würde ich jetzt sagen, neutral würde ich nicht sagen, es ist sowohl positiv als auch negativ. Ich würde sagen, das Positive ist, was für mich auch ein Grund war, irgendwie nach Berlin zu ziehen. Du bist halt, es gibt halt in Berlin, du kannst in Berlin wahnsinnig viel ausprobieren. Du bist irgendwie, du musst jetzt für ein Praktikum irgendwie nicht unbedingt wegziehen, weil die meisten Bereiche, in denen man Praktikum machen kann, gibt es irgendwie in Berlin zum Beispiel. Und gleichzeitig habe ich so im Studium gemerkt, dass es in Berlin auch eine extreme Hustle-Culture gibt, die dazu führt, dass es auch so einen permanenten Drang gibt, sich selbst verwirklichen zu müssen und an seinem eigenen Leben als so Projekt arbeiten muss. Und das finde ich auch irgendwie was Belastendes, weil Arbeit auch, ich habe den Eindruck, in Berlin immer größeren Stellenwert einnimmt. Und gerade dieses Selbstverwirklichung im Bereich Arbeit für viele Leute zu so einer Identität wird. Sich da auch immer so zu, also immer den Vergleich zu haben, was andere irgendwie erreicht haben, hat mich im Studium auch sehr verunsichert.
Ja, das, also, ne, ist ja auf der anderen Seite auch so, ne, du hast vielleicht mehr Möglichkeiten, aber du hast auch viel mehr Konkurrenz, ne, also du hast so nicht diesen Freiraum einfach, also, ne, auch wieder, weil Freiräume sind immer mehr zu und ist egal, ob Ehrenamt oder Job oder irgendwas, Kunst oder so, da sitzt immer schon jemand, mit dem man sich irgendwie so messen muss. Okay, dann kommen wir noch zum letzten Punkt und da sagen wir Funktionalität und Infrastruktur.
Naja, also das für nicht lesbischen zu wünschen übrig in Berlin. Dazu habe ich tatsächlich eine lustige Geschichte. Ich habe mal so einen Creative Writing Kurs an der Uni gemacht und der Dozent, der diesen Kurs gemacht hat, hat erzählt, dass er mal eine Geschichte darüber geschrieben hat, dass man in Berlin an jedem Straßenschild das Wort Gehwegschäden sieht. Du musst, also wenn man das einmal weiß, dann sieht man das auch. Und dass er dann rausgefunden hat, dass es in Berlin ein Amt eben gibt, das sich damit irgendwie beschäftigt und dass es professionelle BegeherInnen gibt, die diese Wege dann abgehen und auf Gehwegschäden untersuchen Und dann passiert aber nichts. Also diese Gehwegschäden werden dann auch nie ausgebessert. Und ich finde, das zeigt irgendwie so ein bisschen diese Mischung von irgendwie krasser Bürokratie. So was man irgendwie so, wenn man in Berlin irgendwie so einen Termin beim Bürgeramt unglaublich schwer zu bekommen. Und dann gleichzeitig aber auch so ein, diese Prozesse sind alle so langsam. Also wenn man so die Ausbau von öffentlichem Verkehr irgendwie anschaut, man das Gefühl, das dauert Jahrzehnte, bis da U-Bahn-Linien erweitert werden und so weiter. Man sieht irgendwie, dass die Systeme eigentlich eher schlechter werden als besser, dass es zu immer mehr Verspätungen kommt. Und wenn man dann in andere Städte geht, also ich bin ja immer noch regelmäßig in Paris und jedes Mal, wenn ich in Paris bin, ist irgendeine U-Bahn-Linie um 10 Stationen irgendwie länger geworden oder ist automatisiert oder so. Und das passiert in einem Tempo. Da kann man in Berlin nur von träumen.
Es ist ja nicht nur das, es ist ja genauso wie diese, ne, aber da soll sich ja auch ein bisschen jetzt was getan haben. So einfach Termine beim Amt bekommen irgendwo, ne? Also wenn du dich da schon 5000 Jahre früher dazu anmelden musst, ist krass. Ich finde, was ich auch wahrnehme, ist so dieses, Berlin ist sehr viel dreckiger geworden als früher. Also es war ja noch nie die reine Perle und es war auch immer okay, weil nach Berlin geht man für den Vibe und nicht für beautiful architecture. Aber ich finde die so, also ich finde schon krass, wie diese Stadt auch einfach stinkt teilweise in manchen Vierteln. Und das ist halt etwas, genauso wie du das gesagt hast, gerade ist mir auch in Warschau aufgefallen, dass so diese Stadt einfach so funktioniert. Der Müll wird abgeholt, da gibt's nicht so Probleme mit Ämtern und so Gedöns. Die Straßen sind schick und wenn sie nicht schick sind, dann wird da gerade was dran gemacht. Und das dauert dann auch keine 3 Jahre, bis das mal fertig ist oder so. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Wenn du jetzt würdest du einer Person jetzt raten, nach Berlin zu ziehen?
Ich glaube schon. Also ich liebe die Stadt trotzdem noch. Ich glaube, es ist auch irgendwie sehr Berlin-spezifisch, dass man sich extrem über alles aufregen kann. Irgendwie über die Leute und irgendwie über die Funktion der Stadt und dass alles irgendwie schlechter wird. Und trotzdem würde ich das, glaube ich, noch empfehlen, weil ich es trotzdem noch eine unglaublich tolle Stadt... Ja, es ist eine Hassliebe. Ich finde es immer noch trotzdem eine unglaublich tolle Stadt. Und ich will ja auch, dass coole Leute nach Berlin weiterhin ziehen. Deswegen würde ich es den Leuten empfehlen, die ich in Berlin sehen wollen würde.
Also ich bin eher ganz anders. In Leipzig sind wir immer so, nee, zieht man nicht nach Leipzig. So genug Gentrifizierung, die Mieten sind teuer genug. Bleibt mal, wo ihr seid oder geht nach Berlin oder Köln oder so. Ist ja nicht mehr so cool wie früher, auf jeden Fall. Aber ich finde, was ich auch krass finde, ist auf jeden Fall dieses Hassliebe-Gefühl auf jeden Fall zu Berlin zu haben. Und es sind ja auch gerade alle in so einem Mecker-Modus, ne? Also in Berlin finde ich auch immer so, jetzt ist der Sommer nicht schön genug und der Winter in Berlin ist immer deprimierend und furchtbar und eigentlich, ne, dann immer zu den Seen und so braucht man ewig raus und so. Irgendwie gibt's dann aber irgendwie doch nicht so viel Grün, wie man gerne hätte und sowas. Also ich habe das Gefühl, dass Berliner und ihre Stadt kontinuierlich in so einer Hassliebe sind, was aber auch okay ist. Ich finde, das macht es dann ja auch wieder irgendwie spannend, weil es gibt ja ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegen kann. Und ich würde auch sagen, was mir auch aufgefallen ist, früher, so als ich dann so, was weiß ich, 2008, als ich da angefangen habe, nach Berlin zu kommen, Berlin hatte immer noch so dieses Image von, ja, nach Berlin gehen halt die ganzen verrückten Vögel aus den Dörfern. Die immer so ein bisschen anders waren, ein bisschen over the top und pipapo. Und die gehen nach Berlin und bringen was ganz Tolles mit. Ne? Die machen die Stadt dadurch halt noch cooler. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage mehr Leute nach Berlin ziehen, die eher dieses Besondere suchen, als dass sie es wirklich mitbringen und dann neue Projekte entwickeln. Wie ist da deine Einstellung zu?
Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall auch nicht mehr so crazy ist, wie früher nach Berlin zu ziehen. Also es ist ja keine, also gerade irgendwie als die Mauer noch stand, wenn Leute aus Westdeutschland nach West-Berlin gezogen sind, das hatte ja eine ganz andere Bedeutung, in diese Insel quasi irgendwie zu ziehen. Das ist ja kein radikaler Schritt, heute mehr nach Berlin zu ziehen. Leute, die sagen, das ist irgendwie ein radikaler Schritt, die sind, glaube ich, auch selbst irgendwie nicht besonders radikal oder eher langweilig. Ich glaube, dass es schon, es gibt irgendwie diese Suche, ja, nach dem Besonderen, Ja, ich glaube, ich würde dir zustimmen. Ich glaube, ich muss gar nicht keine neue formulieren. Ich würde dir da, glaube ich, sehr zustimmen. Und dass aber sich so ein komisches, sehr individualistisches, wir sind alle ganz besonders hier und in dieser Besonderheit, worüber wir auch schon gesprochen haben, in dieser Besonderheit sind sich aber auch sehr Leute wirklich sehr, sehr ähnlich, sehr viele Leute wirklich sehr, sehr ähnlich. Und es gibt so dieses typische Image, wie sehr, oder so eine typische Berliner Art, wie sehr, sehr viele Leute sind, die von sich sagen, dass sie sehr, sehr individuell sind. Und das sind, ich glaube, das sind die Leute, die jetzt auch oft zuziehen.
Okay, cool. Dann machen wir hier mal einen Cut drunter und gehen in unsere letzte Kategorie. Unser Top der Woche. Was ist denn dein Top der Woche gewesen?
Weil wir gerade bei dem Berlin-Thema waren, ich habe heute Morgen gesehen, dass es gibt in Berlin so eine Initiative, die heißt Berlin werbefrei, die sich dafür einsetzt, dass es in Berlin eben weniger Werbeflächen gibt. Und die kämpfen seit Jahren da dafür. Ich muss jetzt gar nicht so genau eingehen, was für Schritte da schon waren, aber auf jeden Fall wurde da ein Erfolg errungen, dass nämlich deren Gesetzesentwurf für rechtlich zulässig erklärt wurde. Und jetzt kann das Berliner Abgeordnetenhaus darüber abstimmen, ob dem Gesetzesentwurf, also dass man die Werbung einschränkt, gestattet wird. Wenn das nicht passiert, dann könnte es zu einem Volksentscheid kommen. Ich finde die Vorstellung in Berlin, also so ein werbefreies Berlin, in Berlin einfach keine Werbeflächen mehr zu haben, eine sehr schöne utopische Vorstellung, die mich heute ein bisschen durch den Tag getragen hat. Wie sieht's bei dir aus?
Diese Woche finden in Genf ja von der UN Verhandlungen zum neuen Plastikabkommen statt. Und ich finde das ganz interessant, dass unter diesen Zeiten und in diesem Rechtsruck sozusagen immer noch sozusagen Klimapolitik auf internationalen Ebenen gemacht wird. Und man sieht zum Beispiel, dass so Länder wie Saudi-Arabien oder Russland, ja, die halt vor allen Dingen Erdöl produzieren, ihren Fokus setzen auf so Abfallmanagement und Recycling drängen, was ja weniger effektiv ist. Und viele anderen aber sagen, okay, es sollte eine Übergrenze geben oder nur drei Formen von Plastik, wie wir es beim Recyceln haben, auch mit drei Formen von Gläsern, die dann einfacher getrennt werden können und nicht wieder irgendwo nach Asien, Südostasien oder Afrika oder so verschifft werden und dort dann ja den globalen Süden sozusagen wieder überproportional belasten. Und dass wir aber in so eine Diskussion reingehen und dass diese Verhandlungen gibt, das macht mir schon noch irgendwie Hoffnung in dieser Welt und das finde ich irgendwie auch cool. Und ich habe mich eh immer gewundert, warum das in der EU so ist, dass sie zulassen, dass es halt 5000 verschiedene Plasteteile gibt und diesen schwarzen Plastik, den man eh nicht recyceln kann. Dann macht doch einfach drei verschiedene Plastiks und gut ist. Und dann muss halt jeder auch aus dem gleichen Plastik den gleichen Mist machen, der dann recycelt werden kann. Und ich bin mal gespannt, was rauskommt, aber ich glaube, dass es so eine Meetings immer noch gibt und dass es so Verhandlungen internationale zu solchen Sachen gibt, das stimmt mich froh. Ja, dann sind wir auch am Ende unserer Folge. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass du dabei warst, Marie. Genau, wenn ihr und die Folge gemocht habt, dann sagt uns, gebt uns auch gerne Kritik zurück. Ihr könnt uns aber auch 5 Sterne auf eurem gewünschten Podcast-Format oder Podcast-Plattform schicken. Schickt uns gerne Mails mit euren Anregungen, Kritiken an mauerecho@taz.de. Kommentiert gerne fleißig, teilt diesen Podcast. Und dann möchte ich mich bedanken an Daniel Fromm noch, der die Produktion übernimmt. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.